Ich begrüße Sie, begrüße euch alle ganz, ganz herzlich und ich begrüße natürlich auch diejenigen, die jetzt zu Hause diesen Gottesdienst verfolgen. Ich freue mich, dass ich heute einmal wieder hier in Geretsried sein darf. Und wenn wir das Kirchenjahr betrachten, dann haben wir heute den ersten Sonntag der Passionszeit. Daran möchte ich auch erinnern. Und es ist der Beginn der Fastenzeit. Da hatte ich ursprünglich die Idee, da muss eine Fastenpredigt her. Sozusagen die geistlichen Erfahrungen beim Fasten. Ist ja auch so. Und ich hatte vor kurzem eine Fastenkur gemacht. Dachte ich, da kannst du davon auch berichten. Aber ich muss sagen, so viele geistliche Erfahrungen habe ich nicht gemacht. Ich habe im Wesentlichen an Wiener Schnitzel und Schweinebraten gedacht. Also die Fastenpredigt, die fällt heute aus. Und wir wollen ja nun auch immer ganz authentisch sein und nicht das sagen und predigen, was wir nicht vertreten. So habe ich in die Losung hineingeschaut und da ist heute ein Predigttext vorgegeben. Der hat es in sich. Der ist aus dem 2. Korinther, Brief des Paulus, und zwar die Kapitel 1 bis 10. Aber wir nehmen nur die ersten beiden Kapitel, die reichen für mehrere Predigten in Wirklichkeit. Und da muss man sich bei einer Predigt schon ein bisschen tummeln, dass man da fertig wird. Also, jetzt muss ich eine kleine Vorbemerkung machen zum 2. Korintherbrief. Dieser 2. Korintherbrief ist in Wirklichkeit der 4. Brief des Paulus an die Korinther. Das weiß man eigentlich gar nicht. Er hat den ersten Brief geschrieben, der ist verloren gegangen. Dann hat er den 2. Brief geschrieben. Der 2. Brief ist bei uns der 1. Brief. Okay. Und nach diesem 2. Brief, da bekam er ganz schlechte Nachrichten aus Korinth. Da hat man seine Autorität nicht mehr anerkennen wollen. Es kam wohl Streit in die Gemeinde. Es kamen neue Lehrer und neue Lehrerinnen. Und das hat den Paulus ganz, ganz stark getroffen, insbesondere, dass seine Autorität angezweifelt wurde. Wurde er nicht von Jesus persönlich beauftragt? War er nicht ein Beauftragter Gottes? In der Autorität Gottes war er auch dort. Und das hat man nun in Zweifel gezogen. Nun, Korinth, ich verstehe die Gemeinde ganz gut. Das war eine Hafenstadt voller Leben, voller anderer Lehren. Das war die Antike, da war die Philosophie auf dem Höchststand, da kamen philosophische Lehren. Na, möchte ich sagen, wie heute die Wissenschaft, heute heißt es, ja, die Wissenschaft sagt aber, und eine neue Studie, dann können wir das, was in der Bibel steht, aber nicht mehr so stehen lassen, das müssen wir ergänzen. Das war damals so ähnlich. Und da hat sich der Paulus natürlich sehr, sehr, sehr aufgeregt, muss ich sagen, und hat den 3. Brief geschrieben an die Korinther. Ich denke, das war ein geharnischter Brief mit wirklich strengen Ermahnungen und Zurechtweisungen. Dieser Brief ist aber ebenfalls verschollen. So. Nach diesem 3. Brief hat er dann wohl bessere Nachrichten aus Korinth bekommen und dann hat er den 4. Brief geschrieben und der 4. Brief ist unterhalten und ist bei uns in der Bibel der 2. Korintherbrief. So verhält es sich also. So. Und in diesem 2. Brief, den wir jetzt haben, den 2. Brief, da dankt er vor allem Gott für die Gemeinde und er weist die Gemeinde in wirklich liebevollen Worten zurecht und er rückt auch seine Autorität und seine Vollmacht noch heraus. Das ist ihm ganz wichtig. Und das Wichtigste in diesem Brief ist, dass er den Glauben der Korinther mit liebevollen Worten stärkt. Und wir finden im 5. Kapitel, das möchte ich auf das ganz kurz eingehen, im 5. Kapitel finden wir diese Glaubenswahrheiten, diese wichtigen, zentralen Glaubenswahrheiten. Da werden viele von uns sich daran erinnern. Er erinnert, was die Versöhnungstat Jesus für uns bedeutet. Wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Kreatur. Dann ist alles, wirklich alles neu geworden. Das wissen wir. Das steht im 5. Kapitel und im 5. Kapitel steht auch, dass unser Vater im Himmel, der ohne Sünde war, dass er den, der ohne Sünde war, für uns zur Sünde gemacht hat, nämlich Jesus, damit wir durch ihn Gerechtigkeit erlangen. Das, liebe Freunde, ist Gnade. Genau das ist Gnade. Und da beginnt das sechste Kapitel. Und das sechste Kapitel beginnt mit einer Ermahnung. Und diese Ermahnung hat er bestimmt nicht umsonst geschrieben. Und jetzt lese ich unseren Predigttext. Das ist der Beginn des sechsten Kapitels, die Verse 1 und 2. Und ich lese hier nach der Scofield-Übersetzung, nachher nochmal in einer modernen Übersetzung. Wir ermahnen aber euch als Mithelfer, schreibt er, dass ihr nicht vergeblich die Gnade Gottes empfanget. Denn er spricht, und jetzt kommt ein Zitat aus Jesaja, denn er spricht, ich habe dich in der angenehmen Zeit erhört und habe dir am Tage des Heils geholfen. Zitat Ende. Sehet, jetzt ist die angenehme Zeit, jetzt ist der Tag des Heils. Das gleiche nochmal mit einer anderen Übersetzung, mit der Übersetzung aus Bibel heute. Als Mitarbeiter Gottes ermahnen wir euch. Da kommt seine Stellung noch besser zum Ausdruck, seine Autorität. Er ist nicht irgendeiner, er ist Mitarbeiter. Sind wir nicht alle auch Mitarbeiter Gottes, nicht Beauftragte von ihm? Nicht? Als Mitarbeiter Gottes ermahnen wir euch, die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangen zu haben. Denn er sagt, wie das die Schatten Jesaja, ich habe euch rechtzeitig erhört. Am Tag der Rettung habe ich dir geholfen. Geb acht. Jetzt ist die richtige Zeit. Jetzt ist der Tag der Rettung. Was sagt er da? Er sagt, man kann die Gnade auch vergeblich empfangen. Wie ist das möglich? Was können wir tun? Darauf kommen wir gleich nachher nochmal zurück. Und dann zitiert er den Propheten Jesaja. Er hat ja gelebt 700 vor Christus, also lange vorher. Und dann sagt er, jetzt ist der Tag des Heils. Sozusagen heute ist der Tag. Der Tag des Heils ist nicht morgen, der ist heute. Der ist heute. Und da erinnere ich mich, wenn ich das heute höre, an eine ganz banale Geschichte, die muss ich kurz erzählen. Ich habe ja damals studiert an der französischen Sprachgrenze in der Schweiz. Und da war an der Uni, gab es fast alle Vorlesungen in Deutsch und Französisch. Und trotzdem, einige Vorlesungen waren doch auf Französisch. Also ich musste Französisch lernen. Und da gab es in diesem Französischunterricht dort ein nettes kleines französisches Lehrbuch mit allerhand kleinen Geschichten. Eine kleine Geschichte, die habe ich also gut behalten. Da ist ein Mann, der will eines Tages mittags ins Restaurant essen gehen. Er ist dann noch, schaut so rum und da findet er vor einem Restaurant ein großes Schild. Und darauf steht jetzt Französisch, demain on mange ici gratuit. Also, morgen isst man hier kostenlos. Morgen ist das Essen gratis. Morgen. Sagt er sich, da gehe ich heute nicht hin, da gehe ich morgen hin. Also, er geht morgen hin, setzt sich ins Lokal rein, bestellt sich was Gutes zu essen und sagt zum Wirt, na, dann ist es ja heute kostenlos, ich freue mich drauf. Sagt der Wirt, nein, heute ist es nicht kostenlos, morgen ist es kostenlos. Das Schild, morgen isst man hier kostenlos, steht hier jeden Tag. Und das ist der Clou von der Geschichte, ne? Das ist der Clou von der Geschichte. Das Morgen erreichen wir nie. Aber das Heute, das Jetzt, was Paulus schreibt, das erreichen wir, das haben wir. Das Christentum ist keine Religion, die uns vertröstet auf den Nimmerleinstag. Jesus ist gekommen, damit wir heute das Heil haben. Das Heil haben wir. Wenn das Morgen wäre, das wäre ja schrecklich. Nein, auf dem Schild steht, heute ist der Tag des Heils und da gibt es meine Gnade kostenlos. Da kann das nur heißen, schnell hinein in den Gottesdienst und die Gnade abholen. Ja, dieser Tag des Heils, das ist die angenehme Zeit, wie wir es in der Übersetzung von Scofield gehört haben, die angenehme Zeit. Oder andere Übersetzungen sagen das, die wohlangenehme Zeit. Oder noch andere sagen, das ist die hochwillkommene Zeit. Oder die rechte Zeit. Und wenn wir diese verschiedenen Zeitbegriffe haben, dann müssen wir mal schauen, wie das im Griechischen war mit den Zeiten. Da gab es nämlich zwei Zeitbegriffe. Wir haben im Deutschen nur einen Zeitbegriff. Also im Griechischen haben wir den Chronos und den Kairos. Also der Chronos ist unser normaler Zeitbegriff. Wenn wir sagen, wir treffen uns morgen um 10:30, ist das Chronos. Oder wenn wir sagen, die Predigt, die dauert wieder über eine Stunde, dauert sie nicht, über eine Stunde, dann ist es der Chronos. Der Chronos als Zeitbegriff. Hier aber, wenn das heißt, die wohlangenehme Zeit, die hochwillkommene Zeit, die rechte Zeit, hier spricht Paulus vom Kairos. Kairos ist der von Gott geschenkte Zeitpunkt, damit wir diesen Zeitpunkt nutzen. Der Kairos ist die passende, die rechte Zeit. Der Kairos ist die Zeit, wo die Gnade Gottes aufblitzt. Es ist eine heilige Gelegenheit, die wir nutzen können, nutzen sollen. Ich würde sagen, nutzen müssen. Und da zitiert Paulus den Propheten Jesaja. Jesaja hat eine prophetische Schau gehabt in 49,8. Und das lese ich mal eben im Jesaja-Text im Zusammenhang. Jesaja 49,8. So spricht der Herr: Ich habe dich erhört zur gnädigen Zeit und habe dir am Tag des Heils geholfen und habe dich gehütet und zum Bund unter das Volk gestellt, dass du das Land aufrichtest und die verstörten Erbe austeilst, zu sagen den Gefangenen, geht heraus, zu denen in der Finsternis, kommt hervor. Das ist eine gewaltige Zukunftsschau. Gott, der Herr, spricht von Israel, von seinem Volk. Israel war ja ein Volk, was ursprünglich, da waren ursprünglich alle gleich, da haben alle Geschlechter eben ihren Erbteilland erhalten. Aber dann haben sie sich immer wieder von Gott getrennt und von Gott entfernt. Und dann kam Geiz und Hochmut und ich weiß nicht, was alles, soziale Probleme kamen. Viele haben kein Auskommen mehr, es gab Bettler, Arme. Und da haben alle auf eine Erlösung gewartet, auf eine gnädige Zeit. Dann wird alles ganz anders. Dann werden die Gefangenen frei. Dann kommen die ans Licht, die im Finstern wohnen. Der Kairos Gottes wird einmal die Erlösung sein. Wann kommt sie? Wann kommt sie, die große Freiheit? Aber Gott spricht hier in der Schau von Jesaja nicht nur von der äußeren Freiheit, er spricht vor allem von den inneren Gebundenheiten. Er spricht von der Gefangenschaft der Sünde. Da wird einer kommen, der wird die Menschen herausführen aus dem Dunkel, aus dieser Gefangenschaft. Und genau hierauf haben die Menschen lange warten müssen. Über 700 Jahre. Und dann kann Paulus sagen, jetzt ist der Tag des Heils. Heute ist dieser Kairos Gottes. Da können die Menschen frei werden. Nun, die Aussagen der Bibel können immer alle auch überprüft werden. Und wie macht man das? Man macht das eben auch mit den Aussagen der Bibel. Und wir haben hier einen sehr schönen Paralleltext zu dieser Jesaja-Prophetie, auch in Jesaja, und zwar in Jesaja 61,1. Da steht nämlich, der Geist des Herrn ist über mir. Darum, dass mich der Herr gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden zu predigen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, die zu verkündigen, den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass ihnen geöffnet werde, zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn. Ein ganz ähnlicher Text. Das Gewaltige an diesem Text ist, dass Jesus persönlich diesen Text bestätigt. Und das lesen wir in Lukas. Da ist nämlich Jesus eines Tages in Nazareth. Er ist in Nazareth, es ist Sabbat. Er besucht selbstverständlich die Synagoge. Da wird ihm als Gast die Schriftrolle gereicht mit dem Text, der heute zu lesen ist. Und genau dieser Text ist es. Und Jesus liest diesen Text. Jetzt liest Jesus diesen Text. Der Geist des Herrn ist über mir, darum, dass mich der Herr gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden zu predigen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass ihnen geöffnet werde, zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn. Jesus schließt die Schriftrolle, gibt sie dem Synagogendiener und setzt sich. Stille. Alle schauen auf Jesus. Und dann fing er an zu sagen, wie Lukas schreibt, er fing an zu sagen zu ihnen, heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren. Ist das nicht gewaltig? Jesaja sprach von Jesus. Diese Prophetie hat einzig allein den Sinn, dass Jesus verherrlicht wird, dass er bestätigt wird. Er, Jesus, ist gekommen, den Elenden zu predigen. Er ist gekommen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden und den Gefangenen die Freiheit zu verkündigen. Und zu verkündigen das gnädige Jahr des Herrn. Klammer auf, Kairos, Klammer zu. Seit seinen Lebzeiten gilt dieser göttliche Kairos, gilt das gnädige Jahr. Seit Jesus für unsere Sünden gestorben ist, ist die Zeit der Gnade da. Bis heute. Er hat uns in der Tat frei gemacht. Er hat in der Tat die zerbrochenen Herzen geheilt. Er hat uns in der Tat frei gemacht von der Kraft und von der Gewalt der Sünde. Und diese Zeit ist jetzt, so sagt es Paulus. Und ich kann uns allen versichern, dass diese Zeit der Gnade uns allen gilt. Und zwar jetzt, nicht morgen oder irgendwann. Jetzt ist die Zeit der Gnade. Aber wir wissen nicht, wie lange diese Zeit der Gnade dauern wird. Sie wird einmal aufhören, nämlich wenn unser Herr wiederkommt. Und Paulus hat uns ja in diesem Text, das haben wir vorhin gehört, ja auch ermahnt. Und wir lesen diese ernste Ermahnung in diesem Text. Und das ist nicht an Heiden geschrieben, sondern das ist an Christen geschrieben. Wir ermahnen aber euch als Mithelfer, dass ihr nicht vergeblich die Gnade Gottes empfangt. Das hat er der Gemeinde zu Korinth geschrieben. Das sind wiedergeborene Christen gewesen. Und, liebe Freunde, da sind wir alle gemeint. Da ist auch die Gemeinde in Geretsried gemeint. Und da bin ich natürlich genauso gemeint. Wir alle sind gemeint, dass wir nicht vergeblich die Gnade Gottes erhalten. Das wäre ja schrecklich. Wir haben doch alle die Gnade erhalten. Wir sind doch alle getauft. Und es ist Gnadenzeit. Und die Gnade steht uns doch reichlich zur Verfügung. Wir müssen sie aber immer wieder neu ergreifen. Das ist so wie mit einer Kreditkarte, die wir geschenkt bekommen, um damit unsere täglichen Einkäufe zu begleichen. Und dann sagen wir, es ist ja wunderbar, wenn wir so eine Kreditkarte haben. Es ist richtig beruhigend. Aber wenn wir sie nicht einsetzen, dann nützt sie überhaupt nichts. Wir müssen sie einsetzen, immer wieder bei jedem einzelnen Einkauf. Und wir müssen noch bedenken, unser Herr hat uns nicht berufen, weil wir so wunderbare Leute sind, weil wir so tolle, so ein einwandfreies Leben führen, weil wir sündlich sind oder irgend sowas. Nein, nicht deswegen. Er hat uns berufen, trotz unserer Fehler, trotz unserer Schwächen. Deswegen hat er uns berufen. Wir haben es nicht verdient, aber seine Barmherzigkeit, die ist groß. Durch seine Barmherzigkeit, durch seine Liebe hat er uns berufen. Und er hat uns ein neues Leben geschenkt, alles Gnade. Und es ist Gnade, dass, wenn wir unsere Sünden bekennen, dass er uns dann frei macht. Und seine Gnade schenkt auch Kraft zum Überwinden. Wir müssen aber und sollen und wollen ja auch seiner Gnade gemäß leben. Wir verlassen seine Gnade, wenn wir am sündhaften Verhalten festhalten. Wir verlassen sie, wenn wir uns von irdischen oder zeitlichen Versuchungen ablenken lassen. Wenn wir unserem Herrn nicht mehr alles zutrauen, sondern wieder auf unsere eigenen Leistungen gehen. Wir wissen doch, seine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und es wird auch heute wahr, was Jesus getan hat für uns. Die Gebundenen, die Gefangenen, die im Dunkeln sind, alle die werden frei und an das Licht kommen. Die steht uns zur Verfügung, die Gnade. Aber wir müssen mit unseren Gebundenheiten, mit unseren Sünden wirklich zu ihm kommen und immer gleich zu ihm. Und dort können wir alles abladen, damit die Gnade uns wieder vollumfänglich zur Verfügung steht. Es ist wirklich gefährlich, die Gnade zu verlassen, und zwar für uns selbst und für die ganze Gemeinde. Die Freude schwindet, wir werden laue Christen. Und wenn wir die Gnade verlassen, sind wir wie das Salz, das schal geworden ist. Es kommt wirklich darauf an, in der Gnade zu bleiben. Wir dürfen und wollen sie nicht verlassen. Wir dürfen und wollen nicht müde werden. Wir wollen nicht nachlässig sein, sondern wir wollen sie täglich ergreifen. Nun, wenn wir in der Gnade sind, dann erhalten wir auch die Gnadengaben. Der Herr hat Gnadengaben für jeden, der in der Gnade gibt, der in der Gnade wandelt. Und der Herr verleiht uns diese Gnadengaben, damit die Gemeinde aufgebaut wird. Und diese Gnadengaben lesen wir unter anderem in Römer 12, Verse 6 bis 8. Ich zähle sie einfach einmal auf, die dort genannt sind. Die Gabe der Weissagung, die Gabe des Lehrens, die Gabe der Ermahnung, Gabe des Gebens und des Dienens, der Diakonie, die Gabe der Barmherzigkeit und die Gabe der Leitung. Na, die Ältesten, das werden wir heute ja haben, hier die Segnung. Und diese Gaben sind da, in jeder Gemeinde sind diese Gaben. Möglicherweise kommen sie nicht richtig zur Auswirkung. Aber ich möchte auch hier an jeden, an die Geschwister appellieren, wenn sie die Gabe haben, dann, oder wenn ihr die Gabe habt, dann nutzt sie auch. Die Gaben sind da, um Gott zu verherrlichen und um den Nächsten zu dienen. Und die Gaben sollen reichlich zur Auswirkung kommen. Ich meine, es gibt hier schwierige, die Gabe der Ermahnung. Viele hätten sie. Und andere reden dann nicht mit den Betreffenden, sondern über den bei anderen. Das darf nicht sein. Das ist eine Gabe, dass man richtig ermahnen kann. Zum Beispiel, ich denke mir, wenn ich an die Ältesten einmal direkt ansprechen darf, ihr kennt doch die Einzelnen, wisst doch, wer welche Gaben hat. Sprecht sie an. dass sie wirklich herauskommen mit ihren Gaben. Man ist vielleicht so schüchtern, dass man sagt, das mache ich nicht. Nein, die Gaben müssen zur Auswirkung kommen. Sie sollen Gott verherrlichen und sollen auch die Gemeinde aufbauen. Wenn wir die Gnade verlassen, dann leidet auch die Gemeinde. Dann verkümmern diese Gaben. Sie kommen noch nicht zur Auswirkung. Ich denke, das war damals so in Korinth. Die Gaben sind verloren gegangen und die Gemeinde wächst nicht mehr, geht vielleicht langsam zugrunde. Eine Gemeinde ist ja wie ein echter Organismus, also ein sehr komplexes System, besteht aus verschiedenen, vielen Gliedern und diese Glieder sind alle voneinander abhängig. Und wenn ein Glied leidet, lesen wir auch in der Schrift, dann leidet der ganze Organismus, leidet die ganze Gemeinde. Nun, wenn es in einer Gemeinde Probleme gibt, Unstimmigkeiten, Wachstum fehlt, Begeisterung und Freude fehlt, ist es dann das Problem des Pastors oder der Gemeindeleitung? Gewiss nicht. Dann ist es das Problem aller, von jedem Einzelnen. Und dann kann es daran liegen, dass einige oder mehrere die Gnade verlassen haben, dass die Gaben auch nicht wirklich praktiziert werden. Wer in der Gnade wandelt, der wandelt in Gottes Kraft. Wer aber auf die eigenen Fähigkeiten setzt, auf menschliche Regeln, wer sich nicht wirklich von erkannten Sünden löst, der verlässt die Gnade. Ich denke, in diesem Sinne ist diese Ermahnung von Paulus zu verstehen. Wir ermahnen euch aber als Mithelfer, dass ihr nicht die Gnade vergeblich empfangt. Deswegen auch die Ermahnung an uns alle, schauen wir, dass wir die Gnade nicht vergeblich empfangen. Ja, zum Abschluss komme ich auf unser Restaurant zurück, auf das Schild vor dem Restaurant. Dort steht jetzt nicht mehr, morgen ist das Essen gratis. Da steht, heute ist das Essen gratis. Und bei unserem Herrn heißt es, heute ist der Tag des Heils. Und das kann ich heute allen wirklich zusagen. Heute ist der Tag des Heils. Da ist die Gnade gratis. Und dieses Schild reicht er an jedem von uns. Jeder von uns bekommt dieses Schild. Heute ist die Gnade gratis. Und jeder soll sich angesprochen fühlen. Heute ist nämlich der Tag, das heißt, der Kairos Gottes ist nicht nur ein winziger Augenblick, der dauert noch. Und den wollen wir nutzen. Und wir wollen aufschauen zu ihm und nicht auf unsere Kraft vertrauen, sondern auf ihn. Und uns ganz auf seine Barmherzigkeit verlassen, bitten wir ihn, dass er auch in der Gemeinde Geretsried reichlich Gnadengaben schenkt, die zum Wohl und zum Aufbau der Gemeinde eingesetzt werden. Es ist wirklich seine Gnade, dass er jeden von uns berufen hat. Und es ist seine Gnade, dass es diese Gemeinde Geretsried gibt. Es ist jetzt die hochwillkommene Zeit, Kairos, die hochwillkommene Zeit, dass wir uns ausstrecken, um seine Gnade wieder neu zu ergreifen. Und denken Sie alle daran, heute ist der Tag des Heils. Amen.